Liebe Geschwister, heute feiern wir Abendmahl und wir haben dieses Abendmahl heute auch verbunden mit unserer Gebetswoche, die uns ja die ganze Woche schon thematisch begleitet hat und die wir heute auch thematisch beenden wollen. Und in unserer Gebetswoche in diesem Jahr ging es ja um Worte der Hoffnung. Ihr habt draußen die Lesungen ja auch noch ausliegen, wer sie noch nicht mitgenommen hat. Ihr seid gerne eingeladen, sie mitzunehmen und euch auch zu Hause noch einmal durchzulesen. Wir werden sie hier nicht miteinander lesen, aber ich werde thematisch darauf eingehen. Denn Worte der Hoffnung sind doch Worte, die für uns alle auch wichtig sind. Was tun nicht alles Worte? Worte, sie können uns ermutigen. Dann, wenn wir mutlos sind, wenn wir nicht mehr wissen, wo es weitergeht, da tut es gut, ein Wort zu bekommen, das einem wieder Mut gibt. Worte können aber auch bereichern. Wenn man vielleicht selbst nicht mehr den Blick hat, dass jemand einen neuen Gedanken mir weitergibt und ich sage, genau das ist es, das hilft mir jetzt weiter. Worte können aber auch verletzen. Manchmal, so ohne groß nachzudenken, dahingesagt, hat es manchmal verheerende Folgen. Heute wollen wir über Worte der Hoffnung nachdenken. Und Worte der Hoffnung sind Worte, die uns ja gleich weiterheben in die Zukunft hinein, die uns eine Perspektive, einen Sinn geben. Und wenn ihr in dieser Woche hineingeschaut habt, in die Lesungen, dann wird es euch genauso gehen wie mir, dass verschiedene Themen einen unterschiedlich angesprochen haben. Und wenn ich noch einmal so kurz darüber nachdenke, über unsere erste Lesung mit Bruder Paulsen, der sich Gedanken gemacht hat über diese Verse aus Johannes 14, 1 bis 3, über diesen allerersten Satz, euer Herz erschrecke nicht, dann ist das für mich eigentlich ein wichtiger Gedanke, ist mir dabei hängen geblieben. Die Jünger waren damals in einer ganz schwierigen Situation. Sie waren mit Jesus zusammen. Sie wussten nicht, was in der Zukunft auf sie wartet. Jesus hat ihnen zwar etwas von seinem Ende erzählt, aber sie konnten sich das nicht so richtig vorstellen. Sie wussten nicht, was ihnen bevorsteht. Uns allen geht es vielleicht ganz ähnlich. Nicht nur vielleicht, geht es ganz ähnlich. Wir wissen nicht, was morgen passiert, was nächste Woche passiert. Wenn man alles schon vorher wüsste, da könnte man ganz schön erschrecken, die Fassung verlieren, beunruhigt sein. Manchmal ist es schon schlimm genug, wenn man es dann erlebt. Aber Jesus gibt ihnen schon vorher ein Wort mit auf den Weg, indem er ihnen sagt, euer Herz erschrecke nicht. Lasst euch nicht von den äußeren Einflüssen so bestimmen, dass ihr an nichts anderes mehr seht. Und wenn er von dem Herz spricht, dann ist das Herz ja auch der Mittelpunkt des menschlichen Seins überhaupt, betrifft alle Bereiche. Und deshalb ist es ganz entscheidend, dass wir hier schon sehen, dass Jesus uns vorbereitet. Wenn er über die Zukunft spricht, dann gibt er uns Gedanken mit auf den Weg, die uns helfen sollen. Und wenn wir diese Verse, die uns ja begleitet haben und über die ich auch heute mit euch nachdenken möchte, noch einmal lesen in Johannes 14, die Versen 1 bis 3, dann sind das für mich in dieser Woche sehr inhaltsreiche Verse geworden. Dort heißt es ja, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Interessant war ja die Aufmachung unserer Woche, der Themen dieser Gebetswoche. Denn jeder Schreiber hat sich eines Satzes dieser drei Verse angenommen. Euer Herz erschrecke nicht, vertraut Gott und vertraut auf mich. Das war die zweite Lesung, der zweite Gedanke. Und Schwester Simmons, genau, unsere Vizepräsidentin der Generalkonferenz, sie hat in diesem Thema einen ganz wichtigen Gedanken uns näher gebracht. Denn sie hat gesagt, Gott hat etwas Großes mit uns vor. Und wenn wir uns das vorstellen, er hat etwas Großes mit uns vor, dann fragt man sich natürlich, gehen wir auch diesen großen Schritt oder haben wir Angst, dass er uns zu groß ist? Und sie brachte einen interessanten Vergleich, den Vergleich von den afrikanischen Impalas. Impalas, das ist so eine Gazellenart, die über 3 Meter hoch und 9 Meter weit springen kann. 3 Meter hoch und 9 Meter weit. Kleine Tiere, so groß wie unsere Rehe vielleicht, und trotzdem eine Wahnsinnssprungkraft. Und trotzdem hat man kein Problem, Impalas in einem Gehege mit einer Umzäunung von nur knapp 1 Meter Höhe zu halten. Die können 3 Meter hoch springen, aber sie tun es nicht, weil das Impala dann nicht sieht durch diesen Zaun, wo es landen könnte. Und dann bleibt es stehen. Und dieser Vergleich, den fand ich faszinierend und gerade auch zu unserem Thema sehr gut passend. Jesus wollte seinen Jüngern in ihrem Dienst und ihrer Beziehung zu ihm auch auf eine ganz andere Ebene führen, viel höher, viel weiter, als sie in diesem Moment waren. Er wollte ihnen deutlich machen, dass etwas Schreckliches bevorsteht, nämlich seine Kreuzigung, die einige Wochen später auch stattfindet. Aber er wollte ihnen auch deutlich machen, dass damit nicht alles beendet ist, dass sie ihre Hoffnungen damit nicht begraben müssen, sondern dass das notwendig ist, um errettet zu sein. Und danach beginnt eigentlich noch etwas ganz Wichtiges, nämlich die Beziehung mit ihm jeden Tag. Und um auf diese höhere Beziehung zu gehen, da muss man eben halt sich auch drauf einlassen. Und Schwester Simmons sagt, aber die Jünger hatten Höhenangst. Und ihr fiel das leicht, sich mit sich selbst zu vergleichen. Ihr habt es ja vielleicht gelesen, denn sie selbst hat Höhenangst. Und eines Sabbatnachmittages war sie einmal eingeladen von jemandem, so über die flachen Länder dort einen Sabbatnachmittag-Ausflug zu machen. Und sie setzte sich ins Auto und sie fuhren eine Weile und kamen einem Berg immer näher. Und plötzlich fuhr der Fahrer dort den Berg hoch und sie konnte kaum mehr atmen, weil sie eben diese Höhenangst hat. Und es geschah dann auch noch dass auf einer ganz schmalen Straße ein Auto eine Panne hatte. Sie mussten sich da so ganz eng am Abgrund entlang weiterfahren. Aber sie hat sich darauf eingelassen und gesagt, ich kenne doch diesen Fahrer, ich vertraue ihm, der kann das. Und so fing sie an, langsam wieder ruhiger zu atmen. Und sie schrieb dann, ich habe zwar immer noch Höhenangst, aber mit ihm würde ich die Fahrt trotzdem genauso wieder machen, weil ich den Fahrer kenne, weil ich weiß, dass er es kann und ich mich deshalb darauf einlasse. Und wie sagt Jesus? In dem Vers 1, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und bei diesem Glauben geht es eben nicht nur darum, dass man ein paar Glaubensüberzeugungen, Lehren abhaken kann und sagt, jawohl, das glaube ich alles, sondern es geht auf der anderen Seite der Medaille darum, diesem Gott auch zu vertrauen, sich ihm anzuvertrauen und zu sagen, ja, Herr Jesus, begleite du mich, sei du mein Fahrer, führe du mich auf meinem Lebensweg. Und da merken wir schon, dass das Leben mit Gott auch eine Reise ist, auf die wir uns auch einlassen können und sollen. Und die Frage, die ich mir stelle, die ich auch euch stellen möchte, ist, welche Ängste hindern uns daran, diese Höhe zu erreichen, auf die Gott uns führen will? Ich denke, wir sind auch immer wieder eingeladen, uns auf ihn einzulassen, dass wir nicht so wie Impalas in so einem niedrigen, im Vergleiche, Gehege dort einfach auch leben und nicht weiter uns trauen, darüber zu springen, sondern mit Gott uns ja, weiterführen zu lassen, aus einer anderen Perspektive unser Leben zu betrachten, denn dann wird das für uns auch ganz wichtige Impulse auch geben. Denn, so geht es ja auch weiter in unserer Lesung, Gott hat viele Wohnungen. Er ist unser Vater und er bietet uns ein Zuhause an, wie der Vater dem verlorenen Sohn. Ein Haus mit vielen Wohnungen und dort ist für jeden Platz. Und er lädt ein und sagt, kommt doch zusammen. Und vielleicht geht es euch auch so, dass wenn jetzt Weihnachten ja auch bald bevorsteht, ihr dann auch wieder den einen oder anderen aus der Familie trefft oder sich die ganze Familie an einem Platz trifft und man sagt, schön, dass man sich mal wieder sieht, dass man nach Hause auch kommen kann. Ein ganz wichtiger Aspekt, dass Gott uns dieses Zuhause anbietet, dass er uns ein guter Vater auch sein möchte. Und Gott hat uns ja nicht alleine gelassen auf dieser Welt. Er hat sich uns offenbart, zum einen in seiner Person, aber auch in den Worten, die er gesprochen hat, die uns seine Jünger dann auch in der Bibel, in seinem Wort, wie wir das ja auch nennen, überliefert haben, und auch in jeder Predigt, die wir lesen, die wir hören, die wir vielleicht auch sehen, weil jemand es uns genau vorlebt, was sein Glaube, was sein Innerstes ihm also auch sagt. Deshalb wissen wir etwas über Jesus. Und wenn es hier in unserer Lutherbibel formuliert ist, wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, dann ist es ja als eine Frage formuliert, die allerdings im Zusammenhang nur eine Antwort zulässt. In einer anderen Übersetzung wird diese Passage als Aussagesatz wiedergegeben. Und Jesus sagt dann, ich hätte es euch doch gesagt, wenn es anders wäre, wenn es nicht so wäre. Ihr könnt mir vertrauen. Ich bereite euch eine Stätte vor. Ein Platz, an dem wir leben können. Auch wenn wir hier auf dieser Erde vielleicht noch das eine oder andere an Traurigem erleben. Wir haben gerade davon gesprochen, dass Bruder Kritscher jetzt nicht mehr unter uns ist und Schwester Kritscher auch Phasen der Trauer durchmacht. Und der eine von oder andere hat es selbst auch erlebt. Vielleicht auch den Tod, vielleicht auch etwas ganz anderes. Phasen, die uns traurig stimmen und wo wir sagen, ja, da brauchen wir auch Stärke und Trost von Gott. Denn wir erleben immer wieder, dass Leid zum Leben gehört. Und in dieser Woche haben wir auch gebetet für Kranke, für Trauernde, für Menschen, die sich in Notsituationen befinden. Und wir haben auch hier in dieser Gemeinde zum Beispiel für den Bruder Ralf Böhme aus der Waldfriedener Gemeinde gebetet, der im Koma lag. Nach einer relativ Standardoperation gab es Entzündungen und es kam durcheinander, er ist ein Jahr jünger als ich und es ging nicht mehr weiter und wir waren am Mittwoch an seinem Krankenbett auf der Intensivstation, haben eine Krankensalbung auch durchgeführt und gestern erhielt ich dann den Anruf von seiner Frau Manuela, die sagte, der Arzt hatte ihr gesagt, als sie kommt, erschrecken Sie nicht, denn Ihr Mann wird Sie anschauen. Und sie war erst ganz überrascht, was meint er denn damit, sagt er, ja, er ist aus dem Koma aufgewacht. Er hat zwar noch nicht alles überstanden, es ist noch kritisch, aber es ist schon mal ein gutes Zeichen, etwas, das auch weiterhilft. Und wo wir sagen, ja, bei allem Leid sind wir doch auch froh über all die Dinge, die uns auch wieder Mut geben, wo wir erleben, dass Gott uns auch trägt. In traurigen Situationen wie in den schönen Situationen des Lebens. Denn wir wissen ja auch, dass Jesus wiederkommen wird. Unser Text sagt es ja, Jesus sagt, ich komme wieder, ich lasse euch nicht ewig hier alleine. Ich bereite etwas vor und komme wieder. Und diese Hoffnung ist ja auch etwas Zentrales für uns als Adventisten. Wir tragen es ja im Namen, wenn wir uns als Adventisten bezeichnen, als diejenigen, die auf diese Wiederkunft Jesu warten. Und wenn wir das so sagen, fragen wir uns vielleicht aber auch gleichzeitig, ist unsere Hoffnung denn wirklich noch so lebendig? Manch einer wartet schon 20, 30, 40, 50, 60, ich weiß nicht, wie viele Jahre. Und wenn wir so zurückschauen und sagen, naja, das ist ja schon 2000 Jahre fast her, als Jesus davon gesprochen hat, wie kann man denn dann noch diese Hoffnung lebendig halten? Und der Schreiber der sechsten Lesung, er fragt, oder ist das wie in einem Märchen? Dass es für uns noch Theorie ist, dass wir sagen, ja, Jesus kommt irgendwann mal wieder, aber wir erwarten es nicht wirklich. Vielleicht so ähnlich wie der ein oder andere, der auf den Märchenprinzen oder die Märchenprinzessin wartet und sagt, naja, wird vielleicht ohnehin nie bei mir vorbeikommen. Oder der Lottogewinn, wo ich sage, Ich schicke da immer mein, oder ich spiele dort immer mein Lotto. Wäre ja toll, wenn es passieren würde, aber die Wahrscheinlichkeit, wissen wir, ist ja unheimlich gering. Ist es ein Märchen, das wir irgendwo zwar noch für glaubhaft halten, irgendwo ist ja noch so ein Quäntchen Wahrheit wie bei jedem Märchen, aber passiert es wirklich? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns hier deutlich machen, Gott hat diese Zusage gegeben. Und Jesus hat es hier gesagt. Und er lädt uns auch ein, immer wieder über diese Hoffnung nachzudenken. Und wenn wir heute Abendmahl feiern, dann bezieht sich ja diese Feier auch genau darauf, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Dort hat er sein Leben gegeben. Dort war er bereit, alles zu geben, damit wir leben können. Und der Tod hatte dort auch keine Macht über ihn, letztendlich. Ja, Jesus ist gestorben, aber am dritten Tage ist er auferstanden. Und er macht damit deutlich, dass Hoffnung für uns etwas ganz Wichtiges ist. Und er sagt, ihr könnt leben, weil ich den Tod besiegt habe. Und so ist Abendmahl, das wir auch heute feiern, immer auch ein Hoffnungsmahl. Ein Mahl, das uns weiterführen soll, das uns deutlich machen soll, dass Gott eine Zukunft bereithält für jeden Menschen. Für jeden Menschen, der sich hier auf ihn einlässt. Dazu lädt er uns ein. Und deshalb sind wir auch immer wieder eingeladen, diese Hoffnung neu zu entfachen. Denn es soll nicht nur so ein Glaubensanhängsel sein, dass wir irgendwo auch noch an die Wiederkunft Jesu glauben, sondern ich denke, unsere getrübten Fantasien soll unsere Hoffnung nicht verkümmern. Und diese begrenzte Sicht von unserem Glaubensweg, den wir haben, die müssen wir auch manchmal verlassen, damit wir von neuen Höhen, denken wir an den Aussichtspunkt von vorhin, eine ganz neue Perspektive auch für unser Leben, für unsere Welt gewinnen. Denn Gott will ja uns zu sich nehmen. So heißt es dann in Vers 3. Und damit macht er deutlich, dass diese Botschaft, von der Jesus hier spricht, eine Botschaft ist, die evakuierenden Charakter hat. Unsere Heimat ist eben nicht auf dieser Erde. Und wir erleben ja Leid, wir erleben Krieg, wir sehen in den Fernsehen, in den Nachrichten, in der Zeitung, überall sehen wir, dass auf dieser Erde eben kein paradiesischer Zustand herrscht. Und wenn wir vielleicht auch mal über uns selbst hinwegschauen, wenn es uns gut geht, andere Dinge noch mit hineinbeziehen, dann sehen wir, auf dieser Erde mag es schön sein, ein paar Jahre zu leben, aber dauerhaft hält Gott etwas Besseres bereit. Und das ist dann auch Inhalt der letzten Lesung, die sich ja auf eine Zusammenstellung von einigen Worten von Ellen White bezieht. Und dort geht es um diesen letzten Gedanken, nämlich dort zu sein, wo Gott ist. Worauf freust du dich denn am meisten, wenn Jesus wiederkommt? Worauf freust du dich am meisten? Wenn du dir vorstellst, Jesus kommt wieder, wir werden alle auf der neuen Erde sein, worauf freust du dich am meisten? Wenn man so die Kinder fragt, die haben oft so diese Vorstellung, und so ging es mir selbst auch, Mensch, auf der neuen Erde, da mal so einen Löwen zu kraulen oder sowas, das muss doch was Tolles sein. Ja, wäre doch, ist doch fantastisch. Und es gibt so viele schöne Dinge, kein Leid, keine Tränen mehr zu erleben. Aber das Allerschönste, das Allerwertvollste ist, doch auch Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Jesus zu sehen. Mit ihm persönlich, von Angesicht zu Angesicht einmal zu sprechen. Das muss doch ganz großartig sein, sich vielleicht auch Dinge einmal erklären zu lassen. Und wenn man so über die neue Erde mal nachdenkt, wo wir in Ewigkeit auch sein werden, dann gibt es ja nicht wenige Menschen, die sagen, eigentlich muss es aber furchtbar sein. Wenn man sich vorstellt, in Ewigkeit irgendwo dort auf einer Wolke zu sitzen mit einer Harfe und so zu die ganze Zeit zu spielen, und ihr kennt auch so ein bisschen die Karikaturen dazu. Langweilig, da will ich doch gar nicht sein. Mancher hat solch eine Vorstellung. Und Ewigkeit ist sowieso etwas, was uns vielleicht auch Angst macht, weil wer kann sich schon die Ewigkeit vorstellen? Ich tue mich da sehr schwer. Aber eines fasziniert mich auf jeden Fall. Wenn ich darüber nachdenke, wodurch der Himmel immer wieder neu und interessant für uns sein wird, dann liegt es eben daran, dass wir doch dann auch unbegrenzte Möglichkeiten haben werden. Ellen White beschreibt das auch ein wenig, indem sie sagt, jede Anlage, die wir Menschen haben, wird entwickelt werden, jede Fähigkeit, die wir haben, wird zunehmen. Und wenn wir darüber nachdenken, dass wir heute unser Gehirn ohnehin nur zu einem kleinen Prozentteil nutzen und der Rest, der größte Teil unseres Gehirns eigentlich brach liegt. Und wir uns jetzt mal vorstellen, wir könnten wirklich mal 100% unserer Gehirnleistung anzapfen, was dann alles möglich wäre. Also wenn ich darüber nachdenke, dann muss ich sagen, dann ist auch die Ewigkeit nicht mehr langweilig, sondern das muss doch fantastisch sein, immer wieder Neues zu entdecken und Dinge auch in die Tat umzusetzen. Weinberge zu bauen, wie es heißt, das muss eine interessante Sache sein. Wir werden als Menschen auf der neuen Erde nicht die ganze Zeit auf einer Wolke sitzen und Lieder singen, sondern dort gibt es Interessantes zu entdecken. Dann haben wir natürlich davon gesprochen, es wird kein Leid sein, keine Tränen. Der Baum des Lebens wird dort stehen, Quellen lebendigen Wassers werden fließen, Frieden wird herrschen und es sind ganz viele tolle Verheißungen, von denen auch in der letzten Lesung hier auch die Rede ist. Und wir sind eingeladen, darüber nachzudenken. Welche Vorstellungen hast du denn von der neuen Erde? Ist das wirklich dieser Platz, an dem man Neues entdecken kann, der toll ist, wo es wertvoll ist, dabei zu sein? Oder sagt man, ja, Ewigkeit und Langeweile, darauf kann ich verzichten? Ich hoffe, dass wir immer wieder diese Neugierde auch haben. Dass wir sagen, ja Herr, wir möchten gerne mit dir Gemeinschaft haben. Wir möchten so gerne vieles erfahren, was in der Vergangenheit passiert ist. Vielleicht auch bei uns selbst, warum wir es erlebt haben. Aber dann auch nach vorne schauen und sagen, was gibt es nicht alles auch Neues zu entdecken. Das ist eine Einladung und die motiviert mich selbst auch immer wieder, einmal diese Gemeinschaft mit Gott zu haben. Heute, wenn wir hier zusammen sind, dann haben wir auch Gemeinschaft miteinander. Und wenn wir nachher von Brot essen und wenn wir aus dem Kelch von dem Saft trinken, dann ist das auch ein Symbol, in dem diese Gemeinschaft mit Gott ja auch symbolisiert wird. Wir nehmen Brot in uns auf, wir nehmen den Saft in uns auf, als Zeichen dieser innigen Verbindung mit Gott, unserem Vater, mit Jesus Christus. Und diese innige Verbindung, von der sagt Jesus, dass sie uns immer wieder an das erinnert, was geschehen ist, dass er sein Leben gegeben hat, aber auch, dass er den Tod überwunden hat, dass wir nun eine Hoffnung, eine Perspektive in die Ewigkeit haben. Und Jesus selbst hat seinen Jüngern, als er mit ihnen das letzte Mal hielt, auch gesagt, dass er dieses Mal, das Abendmahl, das Herrenmahl mit seinen Jüngern auf der neuen Erde wieder einnehmen wird. Jetzt erinnert uns dieses Abendmahl daran, dass Gott etwas Großes getan hat, aber dass er noch etwas viel Größeres mit uns vorhat, als dass wir auf dieser Erde nur ein paar schöne Tage oder ein paar schöne Jahre erleben können. Nein, er möchte uns zu neuen Höhen führen und er möchte, dass wir diese Hoffnung auch immer wieder lebendig halten, dass er wiederkommt und dass er eine neue Erde bereithält, in der es vieles zu entdecken gibt, in der wir Gemeinschaft mit Jesus haben können. Eine Gemeinschaft, die heute schon beginnen kann, eine Gemeinschaft, die uns in unserem Leben jeden Tag begleitet, eine Gemeinschaft, die aber auch in dieses Ziel hineinführt, auf der neuen Erde mit Jesus und mit so vielen Menschen, die uns lieb geworden sind, Gemeinschaft zu haben. Und so soll unser Blick weitergehen. weiter als nur das, was uns direkt vor Augen steht. Er soll uns deutlich machen, dass wir wirkliche Worte der Hoffnung haben. Worte der Hoffnung, die uns begleiten und die uns immer wieder auch motivieren sollen. Ich hoffe, dass wir diese Perspektive haben und dass dann unser Abendmahl auch wirklich ein Mahl der Hoffnung auch sein kann. Gott segne uns dabei. Amen. Wenn wir jetzt miteinander darüber nachgedacht haben, welche Hoffnung wir auch damit verbinden, möchten wir aber auch noch Zeit des Gebetes auch hier einräumen. Wir wollen unsere Gebetswoche ja auch abschließen und es gibt so viele Anliegen, die wir ja auch mit uns tragen. Manches wurde schon auch gesagt, anderes tragen wir auch so ganz still im Herzen. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir einfach ein paar Minuten der Stille jetzt auch erleben. Eine Zeit, in der wir mit Gott reden können, jeder für sich, ganz persönlich und alleine. Ich lade uns ein, dass wir dazu aufstehen und jeder kann diese Zeit der Stille einfach auch nutzen. Und wenn er fertig ist im Gespräch mit Gott, dann bitte ich euch, euch wieder hinzusetzen, aber auch diese Stille ruhig ein paar Minuten auch auszuhalten, bis jeder wirklich auch gebetet hat. Und danach wollen wir in unserem Gottesdienst, in unserem Abendmahl auch fortfahren. Danach wollen wir unsere Gaben dann auch noch einsammeln, die bestimmte Missionsprojekte auch unterstützen. Aber zunächst einmal lade ich euch ein, dass wir diese Zeit der Stille auch haben werden und ich werde dann mit einem kurzen Gebet abschließen. Lasst uns dazu aufstehen.